Zum heutigen zweiten Sonntag nach dem Erscheinungsfest, liebe Gemeinde, hören wir jene bekannte Geschichte aus dem Johannesevangelium, dem zweiten Kapitel, überschrieben: die Hochzeit zu Kana. Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger wurden auch auf die Hochzeit geladen. Und da es an Wein gebrach, spricht die Mutter Jesu zu ihm: sie haben nicht Wein. Jesus spricht zu ihr: Weib, was geht's dich an, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: was er euch sagt, das tut. Es waren aber allda 6 steinerne Wasserkrüge gesetzt nach der Sitte der jüdischen Reinigung, und es gingen in jeden 2 oder 3 Maß. Jesus spricht zu ihnen: fülle die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: schöpfet nun und bringet's dem Speisemeister. Und sie brachten's. Als aber der Speisemeister kostete den Wein, das Wasser gewesen war, und wusste nicht, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: jedermann gibt zuerst den guten Wein, und wenn sie trunken geworden sind, alsdann den geringeren. Du hast den guten Wein bisher behalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen zu Kana in Galiläa, und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Amen. In Kana war was los. In Kana, 13 Kilometer nördlich von Nazareth, ging's hoch her. In Kana, dem heutigen Ruinenfeld Kirbet Kana, wurde ein Fest gefeiert. Und das kam so: 2 junge Leute hatten füreinander Feuer gefangen. Man sah sie öfters zusammen, in der Dämmerung sicher Händchen haltend im Olivenhain. Und ihr flammende Liebe war bald kein süßes Geheimnis mehr. Er aber sagte nicht zu ihr: du, ich habe ein Zimmer gemietet, pack deine Koffer und zieh zu mir. Auch wenn deine Eltern dumm schauen, weil sie von vorgestern sind, heute ist das in. Als Partner können wir unsere Liebe erproben. Von Ehestand reden wir dann, wenn wir gestanden sind. Diese jungen Leute probierten nicht, weil sich Ehe nicht ausprobieren lässt. Diese jungen Menschen spielten nicht, weil Ehe alles andere als ein Spielgarten ist. Diese jungen Leute setzten einen Anfang und machten ein Fest. Niemand sage mir, dass von Trauung nichts in der Bibel stehe. Das erste Wunder, das Johannes erzählt, ist die Hochzeit von Kana. Nun, dort in diesem Dorf war alles auf den Beinen. Die ganze Sippschaft war eingeladen. Alles, was Rang und Namen hatte, gab sich einstellig ein. Vom Bürgermeister bis zum Rabbi, vom Doktor bis zur Gemüsefrau. Selbst Maria, die Frau aus dem nazarenischen Zimmermannsgeschäft und Mutter des berühmten Sohnes, tauchte unter den Feiernden auf. Ja, der Herr selbst, Jesus Christus, war mit von der Partie. Nein, Jesus ist kein finsterer Asket, der sich nur durch Sandsteppen und Felswüsten treibt. Ihm ist unser Leben und Treiben ein Anliegen. Er lässt sich einladen. Jesus ist kein grämlicher Spielverderber, der anderen die Freude vergällen will. Freuet euch mit den Fröhlichen, hat er später gesagt. Er kommt zum Fest. Jesus ist doch kein hochnäsiger Gentleman, der sich nur in gehobenen Kreisen wohlfühlt. Titel und Kittel sind ihm fremd. Bei allen fühlt er sich wohl. Deshalb darf es doch kein Haus geben, wo ihm die Türen versperrt werden. Deshalb darf es doch keine Tafel geben, wo ihm nicht ein Stuhl bereitgestellt wird. Deshalb darf doch gar keine Fete ablaufen, wo er nicht dabei ist. Jesus macht ein Fest fröhlich. Jesus macht ein Fest festlich. Erst durch Jesus wird ein Fest zum Fest. So wie damals in Kana. Kellner eilten durch die Reihen, um das Beste aus Küche und Keller aufzutischen. Musiker zupften sich die Finger wund, um die würdige Tafelmusik zu bieten. Blumenkinder überbrachten ihre Körbe, um die Braut zu erfreuen. Amateurdichter deklamierten ihre Hobbelverse, um diesen Bräutigam etwas aufzuziehen. Tischredner entfalteten ihre Manuskripte, um mit schönen Reden diesen Tag zu preisen. Alle erhoben ihre Gläser, um das Paar dreimal hochleben zu lassen. Festlich war's, einfach festlich. Aber hinter den Kulissen hörte man einen ganz anderen Klang, und das ist das Erste. Oh, wie peinlich. Oh, wie peinlich. Der Wein ging zur Neige. Man war erst bei der Ouvertüre und hoffte auf viele schöne Akte, und die Weingläser wurden nicht nachgeschenkt. Man war erst am Anfang und wartete auf manche Höhepunkte, und die Weinkannen wurden nicht nachgefüllt. Man war erst so richtig warm geworden und hatte sich für viele Stunden eingerichtet. Und die Weinfässer klangen hohl. Eine große Verlegenheit machte sich breit. Eine mittlere Katastrophe bahnte sich an. Ein Beben erfasste die Verantwortlichen. Der Wein, der nach Psalm 104 das Herz des Menschen erfreut. Der Wein, der nach alter Tischsitte auf jeden Tisch gehört. Der Wein, der den täglichen Durst löst, der war alle. Oh, wie peinlich. Natürlich hätten sie auch mit Apfelsaft und Sprudel oder mit Kaffee und Tee fröhlich sein können. Aber dieser hintersinnige und tiefgründige Evangelist macht doch darauf aufmerksam, dass all unsere Durstlöcher zur Neige gehen. All unsere noch so groß angelegten Angebote sind verbraucht. Alles geht schnell zur Neige. Wir mögen nach der Flasche greifen und uns im Alkohol vergessen. Wir mögen nach der Tablette greifen und uns mit Medikamenten vollstopfen. Wir mögen nach der Zigarette greifen und uns mit Narkotikas benebeln. Essen, trinken, rauchen, Sensationen, Eros. Alles verbraucht sich oder verbraucht uns. Unserem Lebensdurst, unserem Durst nach Leben ist überhaupt nicht beizukommen. All unsere Krüge sind schnell leer. Maria erspürt die Misere. Maria erspäht die verlegenen Mienen. Mit hauswirtschaftlichem Scharfblick erkennt sie, das ist kein Sturm im Wasserglas, das ist Ebbe im Weinglas. So kann man die Leute nicht hängen lassen. Hier muss geholfen werden, und zwar sofort. Deshalb nimmt sie ihren Sohn zur Brust und sagt, sie haben keinen Wein mehr. Mütterliches Dirigieren war drin. Jetzt, aber jetzt. Mütterliches Kommandieren war drin. Du, ja du. Und mütterlicher Stolz war beigemischt. Meiner, ja meiner. Und deshalb antwortet Jesus barsch. Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Jesus lässt sich nicht kommandieren. Er lässt sich nicht dirigieren. Nein, er geht nicht einmal auf die Wünsche der eigenen Mutter ein. Sicher kann er aus jeder Patsche helfen. Sicher kann er aus jeder Misere herausretten. Mit seinem Latein ist er überhaupt nie am Ende. Aber nach unseren Wünschen zaubert er nicht, und nach unserer Pfeife tanzt er nicht. Jesus ist doch kein zweiter Dionysos, der nach Pausanias im Tempel zu Elis leere Krüge entgegengenommen hat und sie über Nacht mit köstlichem Rebensaft gefüllt hat. Jesus ist doch kein zweiter Mephisto, der nach Goethe im Auerbachs Keller zu Leipzig die Tischkanten anbohrte und auf Wünsche der Zecher die besten Weine herausfließen ließ. Jesus ist doch der Sohn Gottes, der sich seinen Stundenplan nicht von uns, sondern von seinem Vater geben lässt. Er weiß den rechten Augenblick, wann und wie seine Hilfe zu greifen hat. Gott timet immer richtig. Merken wir das. Wenn wir für unsere Dürstenden bitten, sie haben keinen Wein. Lernen wir das, wenn wir für unsere Hungernden bitten, und wir sollten es doch ganz gewiss in dieser Woche auch wieder besonders tun für die Hungernden in Afrika. Sie haben kein Brot. Wir sollten es buchstabieren, wenn wir für unsere Jungen bitten, sie haben keinen Glauben. Wenn wir für unsere Alten bitten, sie haben keine Kraft. Wenn wir für unsere Kaputten bitten, sie haben keine Hoffnung mehr. Gott lässt sich von uns nicht festnageln. Aber seit ihn Gott am Kreuz von Golgatha festnageln ließ, seit der Nagelung am Kreuz von Golgatha, wissen wir es doch oder sollten es wieder wissen, auch in ihren Pannen, wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Hilf mit Macht herein, um dein Grämen zu beschämen, wird es unversehen sein. Oh, wie peinlich. Dieses Kulissengeflüster schlägt plötzlich um in das andere, nämlich, oh, wie reichlich. Am Saalausgang waren nämlich 6 große Wasserbottiche postiert. Jeder fasste runde 70 Liter. Nach altjüdischem Reinigungsgesetz musste nämlich jeder Hereinkommende sich eine Schale Wasser über die Hand gießen. Nur so war er nach alttestamentlichem Gesetz rein und würdig für das Fest. Und dieses Wasserreservoir war leer. Ein Zeichen, ein Beweis dafür, für die große Zahl der Gäste. Und Jesus sagt auf einmal diesen verdutzt dreinschauenden Kellnern, füllen Sie mit Wasser. Hattet Sie nicht Besseres zu tun? Mussten Sie nicht mit leckeren Speisen die Gäste bei Laune halten? Hatten Sie nicht für Nachschub zu sorgen, anstatt die Wasserträger am Brunnen zu spielen? Von Ihrem Meckern und Maulen, von Ihren Fragen und Zweifeln wird nichts erzählt. Aber davon wird berichtet, dass sie liefen und schöpften, dass sie schleppten und gossen. Und dann waren diese Bottiche randvoll. 420 Liter Flüssigkeit. Ein Wasser zum Baden. Nein, ein Weinsee zum Trinken. Oh, wie reichlich. Genauso wie später am See Genezareth. 5000 Menschen lagern im Gras und hören zu. Und während dieser Rede werden nicht nur die Schatten, sondern auch die Mägen länger. Wo sollen wir etwas zu beißen bekommen? Wie kann unser Hunger gestillt werden? Und dann nimmt Jesus diese 2 Brote und 5 Fische. Er dankt, lässt sie verteilen und alle wurden satt und 12 Körbe blieben übrig. Oh, wie reichlich! Genauso wie später beim Passamahl. Jesus hatte seine Jünger versammelt, eine dunkle Vorahnung lag auf diesen Leuten. Was kommt denn alles noch auf uns zu? Und Jesus nimmt das Brot, dankt und gibt. Und Jesus lässt den Kelch kreisen und sagt, nehmet hin und trinket. Und ihr ganzer Lebensdurst wurde gelöscht und ihr ganzer Lebenshunger wurde gestillt. Oh, wie reichlich! Jesus spart nicht. Jesus kleckert nicht. Er gibt nicht nur ein paar homöopathische Tropfen. Er gibt nicht nur ein kleines Probiergläschen. Er serviert nicht nur einen Schuss seinen köstlichen Nasses. Jesus greift in die Vollen. Er gibt die Fülle. Er schöpft aus der Überfülle seines Vaters. Und Gottes Vorräte sind unerschöpflich. Deshalb hat auch David gejubelt, vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Und wenn dies schon für irdische Krüge gilt, diesen Behältern von Lebensmitteln, Wie viel mehr gilt dies erst für menschliche Herzen, diesen Behältern des Lebens? Wie oft sind wir wie ausgeschöpft? Wie oft sind wir wie ausgeleert? Wie oft, liebe Freunde, sind wir wie ausgepumpt? Man ist erschöpft. Man ist ausgeschüttet. Man ist einfach leer. Und wenn Sie es auch sind, ob Sie da nicht es Martin Luther nachsprechen sollten, der in solchen Augenblicken dann betete: Herr, ich bin ein armes Gefäß, das deiner Fülle bedarf. Mein Herr, fülle es. Ich bin schwach im Glauben, stärke mich. Ich bin kalt in der Liebe, wärme mich und mache mich heiß, dass meine Liebe herausfließe auf meine Nächsten. Es ist keiner hier, der die johannäische Erfahrung nicht auch machen kann. Unsere leeren Herzensgefäße, die dann angefüllt sind mit Tränen und Schmerz und Leid, die werden neu gefüllt mit seiner Barmherzigkeit. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Und ein letztes. Ein neuer Klang kommt bei diesem Kulissengeflüster hinzu, nämlich: oh, wie herrlich, oh, wie herrlich. Der Speisemeister waltete seines Amtes. Alles, was auf den Tisch kam, hatte er zu prüfen. Und so kostete er auch den neuen Mann, den neuen Wein. Schließlich war er ein Mann vom Fach, der schon manche Weinprobe gut überstanden hat. Und so nahm er einen Schluck. Er schmatzte mit den Lippen, schnalzte mit der Zunge, schmeckte mit dem Mund. Die Blume war umwerfend. Das Tröpfchen war einfach himmlisch. Das war Qualitätswein mit Prädikat Spätlese. So schwärmte er und rannte hinaus. Er hatte alles geprüft. Blume, Farbe, Öchselsgrad. Aber die Frage nach der Quelle dieses Weines hat er auf sich beruhen lassen. Man kann Kenner sein und das Wichtigste nicht kennen. Man kann Fachmann sein und das Wichtigste gar nicht durchschauen. Man kann Experte sein und vom Wichtigsten überhaupt keine Ahnung haben. Der Speisemeister, die Kellner, der Bräutigam, die Braut, die ganze Gesellschaft, die sah nur den herrlichen Wein und übersah die Herrlichkeit Gottes. Und dabei sollte es doch nur ein Zeichen sein, ein Hinweisschild, ein Wegzeiger auf den Gott, der unser Bestes will und unser Bestes gibt. Nur ein paar Jünger, die erkannten, die glaubten, dass diese 420 Liter erst eine Kostprobe sind für das, was dieser Herr einmal bei der letzten Hochzeit tun wird. Dann wird er nicht nur Wasser in Wein verwandeln, sondern Leid in Freude. Dann wird er Schmerz in große Lust verwandeln. Dann wird er Krieg in Frieden verwandeln. Ja, dieses ganze Meer der Tränen wird anschwellen zu einem Strom des Jubels. All unsere Pannen und Peinlichkeiten, all unsere Miseren und Malheure, die uns heute Morgen zu schaffen machen, die will er vergessen machen und überstrahlen vom Glanz des letzten großen Abendmahls. Kein Aug hat je gespürt, kein Ohr hat je gehört. Solche Freude, das jauchzen wir und singen wir, das Halleluja für und für. Ist heute Morgen einer hier, der es auch übersehen will? Ist heute Morgen einer hier, der es auch überhören will? Ist einer hier, der über seiner Herrlichkeit und über seiner Traurigkeit nicht diese Herrlichkeit Gottes erkennen will? Von diesem Gott kommt alles, was Sie brauchen. Auf ihn kommt alles an. Amen.